Aloha, Kalle! So, jetzt bin ich dir zuvor gekommen, du wolltest eröffnen, aber heute bin ich dran, heute bin ich dran. Kalle, ich sehe dich frisch und fröhlich, du in Leipzig, ich in Berlin, das Wetter ist geil, wir haben Sommer, auf einmal ist Sommer, letzte Woche haben wir noch gefroren wie die Schneiderlein. Ja, und schon steht die erste lange Radausfahrt bei mir in den Büchern. Was sagst du dazu?
Was heißt lang bei dir, Konrad? Also erstmal Aloha an alle Hörer, aber jetzt hast du mich überrumpelt, Konrad. Lang, was bedeutet das bei dir?
Ja, lang war tatsächlich, na gut, es waren zwei Teile, weil ich eine ganz kurze Pause gemacht habe. Ja, ich habe bei meinen Eltern einen Kurzbesuch gemacht, aber das waren wirklich nur 20 Minuten. Wenn man die zwei Teile zusammenaddiert, immerhin 138 Kilometer.
Oh, Konrad, ist das jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl? Hast du was vor Richtung Stoffwechsel? Sehen wir
Nein.
nicht. Nein, okay. Ich kann dich nicht auf die Lang- oder Mitteldistanz
Absolut gar
locken.
nicht. Absolut gar nicht. Und ehrlich gesagt, ich brauchte auch tatsächlich dann einen Tag Regenerationszeit. Also ich bin vorgestern am 1. Mai, Tag der Arbeit, die Tour gefahren. Und natürlich auch nicht einfach nur so GA, sondern da war auch ein Programm dabei. Ja, gleich am Anfang hatte ich hier so ein bisschen Laktatcarrier im Blick und habe immer Minute hart, 3 Minuten Medium, Minute hart, 3 Minuten Medium und so weiter. Na, und dann Rückzug hatte ich dann den Gegenwind und da war dann Zafferfest. Also da war ich schon ganz schön im Arsch. Aber gut versorgt mit Kohlenhydraten kann man das schon mal machen. Ich sag dir auch gern, warum ich das brauche. Einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal im Jahr, muss einfach mal die Grundlage nochmal gefordert werden mit einer 4-Stunden-Session. Ansonsten brauche ich das nicht, aber so ein kleines bisschen zum Stabilisieren, ne, der Grundlagenausdauer muss auch mal, wenn es passt, was Langes rein. Aber nicht wegen Langstrecke oder Mittelstrecke, das ist mir zu weit.
Ja, das verstehe ich. Lange Radausfahrten sind definitiv wichtig. Also mittlerweile ist es ja so, du bist auf alle Fälle eher auf den olympischen Distanzen unterwegs, aber es gibt ja die meisten Triathleten, die uns jetzt auch hören, die dann eher länger unterwegs sind, auf 70.3 oder Ironman. Und da kommt man so nicht drum rum, auch diese langen, manchmal auch stupiden Sachen halt zu machen, die sind unabdingbar, ne?
Das stimmt. Und nächste Woche habe ich schon die nächste lange im Blick. Ja, da am sogenannten, wie nennt man diesen Tag? Vatertag oder Christi Himmelfahrt, auf jeden Fall Feiertag, nächste Woche Donnerstag. Ja, da werde ich mich auch nochmal auf den Hobel setzen. Da mache ich dann aber wirklich, so hatte ich es mir vorgenommen, ein reines GA. Also richtig schön entspannt rumkullern und ja, essen, trinken. Vielleicht halte ich auch nochmal für ein Stück Kuchen irgendwo an. Ja, also da ist nochmal sowas geplant. Aber ich muss echt zugeben, man muss es auch ein bisschen üben mit den langen Radfahrten. Ja, also ich könnte jetzt nicht so wie unser Freund Gernot Pörner jedes Wochenende eine 180 bis 200 fahren, ohne dass das bei mir großen Schaden anrichten würde. Also das geht überhaupt nicht. Ja, ich habe so das Problem, die muskuläre Ermüdung ist noch nicht so richtig ausgeprägt, sagen wir mal. Also die ist ausgeprägt und die muss bekämpft werden, so rum. Also ich merke dann schon in der 3. Stunde, jetzt werden die Beine langsam schwer, energetisch geht's noch, ja, und in der 4. Stunde ist dann tatsächlich schon alles ein bisschen zäh. Aber ich glaube, da trainiert man sich mit 2, 3 langen Ausfahrten ganz gut hin, ja, und dann hat man das wieder drin. Und wenn du dann das Pacing entsprechend gut machst, dann kommst du da auch so eine 100 ganz entspannt rum.
Ja, und dann darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, also das ist so ein bisschen der Trugschluss beim Triathlon, energetisch sagst du es, aber auch muskulär, dieses lange Radfahren muss man irgendwie machen, aber das macht ja auch müde und das entspricht ja dann natürlich widerspricht deinem Trainingskonzept von auch mal Intensitäten. Du fühlst dich in den nächsten Tag oder 2 Tage später zäh, beim Laufen ist es alles irgendwie steif. Wenn du irgendwie einen schnellen Schritt machen willst, das fühlt sich an, als ob du irgendwie einen Eimer Leim an den Füßen kleben hast. Und deswegen muss man da immer so ein bisschen die Waage finden, wann man was halt einbaut.
Deswegen habe ich die harte Laufeinheit schon am Tag zuvor gemacht, dann war die schon weg. Ja, und jetzt kann ich mal gucken, wann ich mal wieder eine Runde joggen gehe. Das werde ich wahrscheinlich Samstag, Sonntag machen. Ja, und heute am Freitag versuche ich mal wieder die Schwimmhalle aufzusuchen. dieses komische Gebäude, wo ein Haufen Wasser drin ist. Das ist sehr, sehr interessant für mich. Da muss ich mal wieder ran.
Okay, dann machst du das gut mit Weine nachbereiten, ne? 400 Weine heute zum Einschirm, Konrad?
Ach, immer. Du weißt ja, meine Routine ist, ich mache Freistilrücken im 100er Wechsel, je nach Lust und Laune, mal 400, mal 1000, mal 2000 zum Einschwimmen. Dann kommen auf jeden Fall immer die 400 Beine und dann geht die Session erst los. Und letztens, als ich schwimmen war, habe ich mal was Neues ausprobiert. Es hat richtig gut funktioniert. Vielleicht auch mal was für den Profi. Und zwar bin ich immer geschwommen, 200er, 100 Beine und dann direkt 100 Gesamt, ohne Pause quasi. Du schwimmst 100 Beine, schmeißt das Brett weg und fängst dann an, 100 Gesamt intensiv zu schwimmen. Das Interessante ist, so fühlt es sich zumindest an, ne? Du machst dir ja bei den 100 Beinen die Beine sehr müde, zweifelsohne. Ja, die sind dann so ein bisschen wie Blei. Aber du dehnst dir auch den Latt richtig geil durch, wenn du vorne mit einem Brett schwimmst, ne? Und so ein bisschen in diese Rennbootform gehst, so mit den Armen nach vorne. Da hast du eine richtig gute Vordehnung. Und dann fühlt sich das Schwimmen der Gesamtlage extrem interessant an. Probier das mal aus. Also ich habe immer das Gefühl zu fliegen, die ersten 25 Meter, weil dann die Arme irgendwie total entspannt noch sind und total ausgeruht. Hingegen sind ja die Beine zweifelsohne angeschlagen, also schwimmst du vorrangig Arme. Mir gelingt es dann, eine sehr hohe Frequenz zu schwimmen und so fast wie ein Sprint so. Ja, also und dann flutscht der 100er gesamt hinten drauf sehr, sehr gut durch, aber nach diesen 200 Metern merkst du schon, das ist intensiv. Dann brauchst du ein bisschen Pause, musst ein bisschen atmen und dann habe ich das ganze Ding viermal gemacht. Das war sehr, sehr cool. Hat mir gut gefallen.
Das klingt gut. Also ich hatte jetzt noch nicht das auf dem Schirm, dass du sagst, dass es auf alle Fälle auch eine Auswirkung hat auf die Arme. Das ist ein guter Ansatz. Also ich hatte das jetzt in abgewandelter Form schon mal gemacht, halt ohne Brett, dann eher auf 100 Meter nur. Das halt irgendwie so 25 bis 40 Meter ohne Brett kraulen Beine schwimmst. Ne? Da musst du aber halt natürlich, wenn du die Arme vorne hast ohne Brett, da musst du richtig viel aus dem Bein machen, weil das ist schon sehr anstrengend, weil hast ja keinen Halt vorne. Und dann halt durch die Beinbewegung und dadurch, dass die ja schon so krass aktiviert sind in die Gesamtlage. Und so wie du sagst, ja, gibt es dort ordentlich Schub. Und auch ich werde jetzt aktuell immer fitter, baue auch mehr Beine aktuell wieder ein ins Training und merke natürlich auch, mein Traktus, meine Hüfte ist alles viel offener und stabiler und es flutscht richtig im Wasser.
Ja, das ist, naja, bei mir ist es mal so und mal so mit dem Beine schwimmen, ja. Das hängt, glaube ich, im Wesentlichen vom Lauftraining ab. Also wenn ich mir beim Laufen eingeschenkt habe und die ganze Muskulatur, die man dafür braucht, entsprechend ermüdet ist, dann ist Beine schwimmen auch wirklich sehr, sehr schwerfällig, ja. Dann werden die so wie Blei, manchmal hat man so leichte Krampfneigung. Denn das ideale Beine schwimmen ist ja, kommt ja eigentlich nicht nur aus dem Bein selber, sondern das machst du ja eigentlich die Bewegung aus der Hüfte, aus dem Gesäßmuskel, aus dem unteren Rücken. Und das ist so ein Zusammenspiel, ja, zwischen Anspannung und Lockerlassen. Das ist ja, man spricht ja manchmal hier von Schwimmerfüßen, ne? Wir können ja alle, die das in der Jugend gemacht haben, so die Fußgelenke so überstrecken und die bei Anspannung auch lockerlassen, dass sie quasi wie Flossen so sich mitbewegen im Wasser. Das ist ein Vorteil beim Schwimmen, aber ein extremer Nachteil beim Laufen, kann ich dir sagen. Wenn du mit diesen Gummifüßen dann irgendwann versuchst, ein Läufer zu werden, ja, dann hast du erstmal ein paar Jahre zu tun, das erstmal steif zu kriegen. Also, alles immer ein Für und Wider. Ich bin weiterhin Fan vom Beineschwimmen und ich sehe auch so den ein oder anderen Sportler aus unserem Umfeld, zum Beispiel Jens, ja, Grüße gehen mal raus. Der schreibt regelmäßig plus 400 Beine in seine Schwimmsessions auf Strava. Sehr, sehr gut.
Ja.
Da geht's voran. Also es wird bestimmt was bringen dieses Jahr in dieser Saison.
Ja, also ja, ist jetzt mittlerweile, also jetzt natürlich legen wir die Messlatte für ihn hoch. Also da passiert was. Alle, ja, jeder natürlich in seinem Rahmen, weil die 100er, die zügigen, schwimmt er jetzt halt solide, auch lange Serien, 10x100, 15x100, unter 1,30. Also ja, also ich denke, letztes Jahr noch 28, 29 Minuten Schwimmer auf 1500. Da wird es dieses Jahr einen ordentlichen Drop der Zeiten geben bei ihm.
Ja, ich befürchte das. Wir hatten ja auch schon das Vergnügen gemeinsam in einem Rennen. Da konnte ich mich auf meinem Schwimmvorteil schon verlassen. Aber wenn das jetzt abschmilzt, weil ich glaube, auf dem Fahrrad ist er ganz schön stark. Ja, da kann er mir schon was abnehmen. Naja, und dann bleibt es aber wenigstens spannend hinten raus. Das ist doch immer gut.
Er hatte aber Angst, war ein bisschen lediert jetzt, deswegen konnte er jetzt nicht laufen. Er lässt die Deutschen, nicht die Deutschen, die Landesmeisterschaft am Wochenende beim Spreewald-Duathlon weg. Er hat mich aber gefragt, ob du startest, habe ich ihm aber versichert, Konrad und Duathlon auf keinen Fall. Aber er startet auch nicht, weil er jetzt gerade wieder ins Lauftraining eingestiegen ist. Also er ist auch gespannt auf deine Form.
Ja, sag niemals nie, ne? Aber bislang ist da kein Duathlon in Sicht. Ich gucke immer mal, wann so Termine sind, aber so bis zu einer Entscheidung sind wir noch nicht gekommen, ne? Also mein erster Termin, der steht, ist tatsächlich am 2. Juni der Berlin-Triathlon. Denn ich wollte schon immer mal wieder mit dem Rennrad einen Wettkampf machen, der ist windschattenfrei. Und da fährst du auf so einem kleinen Rundkurs, ich glaube 8 Runden für die Olympische. Das ist immer sehr attraktiv, das ist so ein bisschen in der Stadt, so hier in Berlin-Treptow. Ja, du schwimmst erst so ein bisschen in der Spree, einmal um die Insel der Jugend oder sogar zweimal. Dann diese 8 Runden und dann nochmal 2 Runden laufen, so ein bisschen durch den Park, ist eigentlich ganz nice. Da bin ich angemeldet, da werde ich meinen Saison-Einstand im Triathlon machen und wie gesagt, das Rennrad benutzen. Und ich habe ja mein schönes Rennrad noch nie im Wettkampf benutzt. Ich habe ja so ein Hightech-Gerät. Ja, ich hoffe, dass da alles funktioniert. Da muss man vorher die Schaltung laden, habe ich gehört, dass da nichts schief geht. Kann mir bei meinem Zeitfahrrad nicht passieren. Da habe ich noch einen guten alten Baudenzug drin.
Okay.
Da ist die Schaltung sicher.
Wenn du jetzt sagst, Schaltung, hast du eine Shimano-Schaltung, elektronisch Schaltung laden oder hast du eine SRAM-Schaltung?
Ich bin bei einer Shimano gelandet, eine DI2. Und die hat bislang noch nicht einmal einen Fehler gehabt. Also,
okay,
weil da läuft alles gut. Aber ich bin das Fahrrad auch noch nicht so viel gefahren. Das hat erst so gute 1100 weg.
Okay, na, das ist gut, weil bei SRAM ist mir das schon das ein oder andere Mal passiert, dass die Schaltung und alles geladen war. Aber die Schalthebel ist ja per Funk und deswegen haben die auch so Knopfzellen drin. Und da kannst du volle Akkus haben und was auch immer. Wenn dir vorne aber die Knopfzelle alle geht, ja, dann war es das auch. Glücklicherweise wusste ich, wo die Mechaniker hier irgendwo auf dem Dorf sitzen von Canyon Swim, dem Frauenprofi-Team. Also man erwartet das gar nicht, dass dort das Team sitzt. Aber ja, ist ein bisschen unbekannt, das soll es auch sein. Aber die hat natürlich eine helfende Hand und auch eine Knopfzelle. Glücklicherweise waren die im Tag nicht irgendwie Rennzirkus oder Tour de Femme beziehungsweise Tour de France für alle der Frauen, sodass die da waren und dann gleich natürlich erstmal das Rad inspiziert haben, weil so wie ein Triathletenrad aussieht, lassen die sich das halt nicht wieder losfahren. Dann geben sie sich dann schon nochmal die 10 Minuten extra.
Ja, ich weiß, dass es da an den Schalthebeln so eine Knöpfe gibt und du kannst durch irgendeine Kombination dir anzeigen lassen, ob die Knopfzelle noch voll ist. Ja, also ich habe auch eine App zu dieser Schaltung, aber ganz ehrlich, ich finde das so albern. Naja, ich war eigentlich mit diesem Baudenzugsystem ganz happy, aber na gut, nun gibt es das ja so und ja, mei, man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen, sonst wird man ja alt, ne?
Definitiv, und weil wir gerade beim Radfahren sind und du sagst Windschattenfahren und die Sonne kommt raus, unsere letzte Woche, die Sonnenbrille, hat Steffen Modis gewonnen, er wartet noch, das Paket wurde am Mittwoch abgeschickt, bis die Brille da ist, die Sprachnachricht wird nachgereicht, genau. Und dann ist auch er als treuer Hörer hier, glaube ich, schon 1,5 Jahre, 2 Jahre dabei, mit einer coolen, stylischen Brille unterwegs. Aber genau, dir erstmal viel Spaß damit und wir freuen uns auf deine Nachricht nächste Woche. Und was steht bei dir am Wochenende an, Konrad, an Training?
Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn das Leben spielt ja manchmal seine eigenen Geschichten. Aktuell ist mein Sohnemann gerade wieder auf Regatta. Das ist die erste große, wichtige Regatta dieses Jahr. Der ist ja Kanute. Und da muss ich natürlich dann hin. Ne? Das ist in Brandenburg an der Havel. Fahre ich heute Nachmittag schon einmal hin. Und dann am Wochenende sind wir auch dort. Also mehr als ein Läufchen wird nicht gehen. Aber ich habe die Woche schon meine Stunden drinne. Von daher habe ich keinen großen Stress. Durch die lange Radausfahrt komme ich ja locker auf meinen Schnitt, weißt du?
Und du kannst natürlich an der Regatta-Strecke, da ist natürlich jetzt bei dem Wetter, kannst es auch als gute Hitzeanpassung sehen. Da scheint immer die Sonne Und dann läufst du schön um die Mittagszeit, wenn die Kanuten vielleicht Pause haben, Konrad, oder machst du eine schöne lange Laufsession in der Sonne, um da einfach mal die Dehydration oder Hydration zu testen.
Ja, aber ich muss zugeben, die Wettervorschau zum Wochenende hat sich etwas beruhigt. Also da ist jetzt nur noch von knapp 20 Grad die Rede. Also ist keine große Hitze mehr. Die große Hitze war tatsächlich am 1. Mai, und die habe ich ausgenutzt, weil das kannst du nicht besser nutzen, als auf dem Fahrrad zu sitzen. Ist schon geil, macht schon Spaß. Ich könnte es jetzt nicht so jeden Tag wie du, ja. Also du, eigentlich fährst du jeden Tag Fahrrad, oder? Gibt es mal einen Tag Fahrrad frei bei dir? Ich
Ja,
sehe eigentlich immer eine Runde. Mal kurz, mal lang.
nee, Konrad, da übertreibst du schon. Also wir fahren 5 Tage die Woche Rad. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen länger, weil wir hatten das ja letzte Woche im Podcast. Die Zeit spielt natürlich in die Karten oder läuft uns davon. Aber das ist alles okay. Ich habe jetzt noch 4 Wochen Zeit und für eine Mitteldistanz, da musst du halt auch ein bisschen was trainieren. Ne? Da reicht es halt jetzt nicht aus, immer nur eine Stunde Radfahren und so weiter. Deswegen. Ja, fängt es jetzt an mit den längeren Radausfahrten, auch wieder mit Intensität und so weiter. Ist auf alle Fälle ein hoher Anspruch im Training, aber so wie die Woche jetzt bisher lief, bin ich sehr zufrieden. Jetzt kommt das Wochenende noch als 2 harte Tage. Heute, wir nehmen relativ spät auf, am Freitag früh, Freitagnachmittag hört er uns. Und am Montag ist schon wieder Ruhetag und dann habe ich noch gut 3 Wochen, wo wir ordentlich am Horn ziehen und dann heißt es ja auch wirklich mal Karten wieder auf den Tisch legen bei der Mitteldistanz.
Das ist das Ziel, das ist der Grund für die ganze Arbeit. Und wenn ich hier auf unserem Strava Club, übrigens alle, die das jetzt hier zum ersten Mal hören, Strava Club, Aloha Kalle heißt der, kommt mal mit rein. Da sind schon gute 300, ich sag's mal vorsichtig, Sportverrückte versammelt. Und da kann man dann immer gucken, was die anderen so trainieren. Das ist sehr, sehr spannend. Letzte Woche wollte ich sagen, das war ja die Halbmarathon-Nachwoche. Wo man ja eigentlich davon ausgehen müsste, naja, mit Regeneration und nicht ganz so hart und da hast du ein bisschen weniger, du bist ja trotzdem auf 24,5 Stunden gekommen. Hast also hinten raus wahrscheinlich nochmal ordentlich Umfang reingeschweißt. Ja, und die aktuelle Woche am Freitag früh, die hat ja nun auch schon 16,44 bei dir. Also umfangstechnisch ist da einiges in the making. Da kommen die Stunden jetzt zusammen. Also, ich weiß, ich habe immer salopp von der 40-Stunden-Woche gesprochen, ja, weil das so die Langstrecken-Triathleten-Benchmark immer noch zu sein scheint. Aber ich verstehe, dass es extrem schwer ist, in diesen Umfangsbereich zu kommen, wenn man gleichzeitig die Qualität hochhalten will. Du willst ja nicht fünfmal in der Woche rumkullern. Fünfmal 5 Stunden sind halt schon 25 auf dem Rad, wäre easy. Aber du willst ja nicht einfach nur absitzen, sondern da sind ja immer bei dir, wenn man sich die Sessions anguckt, immer Inhalte drin. Was ich sehr, sehr gut finde und sehr, sehr richtig finde.
Ja, also wie gesagt, natürlich hätte ich gestern auch bei meiner 4-Stunden-Koppeleinheit auch einfach 6 Stunden Rad fahren können und dann irgendwie 2 Stunden koppeln. Da hätte alles langsamer und ruhiger gemacht. Aber das Ziel ist es ja dieses Jahr Mitteldistanz und da müssen die PS auf die Strecke. Ja, und da waren wir jetzt bei 6 mal 10 Minuten. Das muss aber in den nächsten Wochen noch auf 8 mal bis 10 mal 10 Minuten gehen, dass wir da in die Wettkampfdistanz kommen. Und ja, dann halt auch noch das intensive Koppeln. Gestern war es nur ein GA-Koppeln, also jedes kleine Puzzleteil jetzt einfach hinzufügen, gucken, was der Körper macht, einfach Daten sammeln, was passiert, stoffwechseltechnisch und so weiter. Hat jetzt fast ein Jahr gebraucht, sowas aufzubauen. Und ja, aktuell bin ich damit sehr zufrieden, wo wir sind. Aber wie gesagt, das braucht halt noch ein bisschen Zeit. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt, dass ich die 4 Wochen halt gut nutzen kann und dass das Wetter auch mitspielt. Und im Endeffekt ist konstant der Schlüssel. Neulich hat mich ein Freund nach dem Leipzig-Halbmarathon angerufen und meint so, ja, du warst ja gar nicht in Trainingslagern, warst ja nur zu Hause und so weiter. Aber vielleicht muss man gar nicht immer wegfliegen, sondern einfach nur konstant trainieren. Und dann geht's schon nach vorne. Und das ist halt, ja, also egal wo ich angefangen habe oder wo ich begonnen habe, aber muss natürlich ehrlich sagen, seit dem Neuaufbau 2023 im Juni hatte ich halt keinen Tag Ausfall, ne? Konrad, bist du wieder da?
Ich war die ganze Zeit da, glaube ich. Ich habe nur den letzten Teil, der ist irgendwie hängen geblieben. Du sagtest, die Konstanz ist es und man kann auch im Heimtraining konstante Wochen abliefern und wenn du das über ein Jahr aufbaust, du kamst ja aus.
Das genau, das habe ich gesagt, dass ich halt seit einem Jahr keinen Ausfall hatte.
Genau, also zumindest seitdem du wieder in der Lage bist, strukturiert und belastungsintensiv zu trainieren, ist es eine schöne, saubere Linie. Die Kurve, die zieht nach oben. Ja, wir haben schon die ersten kleinen Tests gesehen mit dem 10er in Eilenburg, mit dem Halbmarathon in Leipzig. Die Frage ist tatsächlich, wenn sie dich jetzt da in ein 70-3-Rennen mit internationaler Spitze reinwerfen oder du dich selber da reinwirfst, du weißt ja noch nicht genau, wo du stehst. Das muss das Rennen zeigen, ja. Und hilf mir noch mal rasch, welches Rennen ist jetzt das Ziel?
Also ich mache erstmal
Deutsch. Ach so, du machst jetzt.
Ferropolis. Genau, ich mache jetzt Ferropolis, weil dort werden einige gute Profis am Start sein aus der Region. Aber das gibt man auch ehrlich zu, die AAA-Reihe wird nicht am Start sein. Dann, so wie ich gestern in der Einheit viele Daten sammeln werde, kann ich in der Einheit auch Daten sammeln. Und natürlich, wie du sagst, kann ich mich jetzt auch international bei irgendeinem 70-3 auf eine Startliste setzen und dort auch starten. Aber da muss man natürlich als Profi auch sagen, das ist in der aktuellen Verfassung, wo ich bin, sehe ich dort keine Top 5. Mit viel Glück vielleicht eine Top 10, aber machen wir mal eher eine Top 15. So. Vielleicht auch eine Top 20. Also in Valencia wäre ich nicht Top 15 geworden. Also das muss man einfach ehrlich sagen. Und dann ist es halt einfach Geld verbrennen. Und deswegen gilt es halt einfach da erst wieder, wenn man konkurrenzfähig ist, international an der Startlinie zu stehen. Deswegen einfach jetzt auf regionaler Ebene auch mit sehr guten Athleten sich zu messen, dass man halt das Wettkampffeeling hat. Wahrscheinlich verirrt sich den Philipp Dresselputz auch nach Ferropolis, der ja auch was auf Tasche hat so. Und so wird auch der eine oder andere da sein. Den Rico Bogen ist wahrscheinlich nicht da, weil der ja vorher in Samorin startet und dort dann einfach einen hohen Rennkalender hat, beziehungsweise viele andere Anforderungen. Ja, und dann schaue ich einfach, wo ich stehe. Und dann habe ich wieder 3-4 Monate Zeit, beziehungsweise nicht 3-4, sondern 2-3 Monate, wo ich dann ein Ziel habe, ja im August, September international an der Startlinie zu stehen. Und die ist dann halt auch konkurrenzfähig.
Ja, dazu muss der Bogen immer weiter nach oben gespannt werden. Ne? Also klar, ich habe die Termine jetzt doch, ein kurzer Aussetzer. Neuseenmann war angesetzt, das ist zeitgleich mit diesem Berlin-Triathlon, Anfang Juni. Ne? Und dann sind wir ja beide am Arndsee Mitte Juni.
Genau, das wird auf alle Fälle schon.
Das steht.
Ja, aber ob ich da Vollgas geben kann, das weiß ich noch nicht. Also ich hoffe ja, aber wenn ich starte auf alle Fälle, aber 2 Wochen später, vielleicht wird es auch einfach nur eine intensive Trainingseinheit, weil ich weiß noch nicht, wie 100% ich wieder fit bin nach 2 Wochen, aber ich starte auf alle Fälle. Aber ob ich dort innerhalb von 14 Tagen 2-mal Vollgas gehen kann, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich in Ferropolis für 4 Stunden Vollgas ausgelegt bin. Wenn nach 3,5 Stunden der Ofen außen ist, dann muss ich halt ein bisschen lockerer laufen, aber aktuell sieht es so aus, dass ich bei beiden Wettkämpfen auf alle Fälle ordentlich was abliefern kann, weil, wie gesagt, im Training ist ja auch so, wir trainieren den einen Tag 5,5 Stunden und den nächsten Tag auch wieder 5,5. Also sollte das halt auch mit 14 Tagen Abstand gehen.
Ich gehe mal ganz schwer davon aus und so einen Mittelstreckenwettkampf, den kriegst du auch auf Leistungsniveau durch, bin ich mir ziemlich sicher. So wie du den Halbmarathon durchgekriegt hast, der war ja nun super intensiv. Klar hängt es wieder im Wesentlichen davon ab, Nahrungsaufnahme auf dem Rad, wie viel kriegst du rein, wie viel wird dann tatsächlich am Ende ankommen. Machst du das auch im Training? Weil viele posten ja oder erzählen darüber, dass sie die ominösen 120 Gramm Carbs die Stunde dann entsprechend auch im Training schon versuchen reinzupressen in der intensiven Einheit, um zu checken, schaffe ich das überhaupt? Bleibt das drin? Vertrage ich das? Kann ich danach überhaupt noch rennen, wenn ich das beim Fahrradfahren gemacht habe? Wie laufen da deine Tests? Oder machst du einfach beim Neuseenmann den ersten richtig scharfen Test mit XY Gramm Carbs die Stunde?
Nee, also da mein Körper natürlich nach dem letzten Jahr, also das Training läuft alles, aber da laufen natürlich auch noch Regenerationsprozesse ab. Wenn ich mich nicht verpflegen würde, würde ich im Training viel schneller den Feedback kriegen, dass hier Schluss und vorbei ist. Und also zum Beispiel gestern die Einheit habe ich mit insgesamt 4 Stunden 280 Gramm Kohlenhydrate verpflegt Davon waren 200 Gramm auf dem Rad. Dann wollte ich eigentlich noch mal irgendwie anhalten an der Tankstelle und so weiter. Dann kam keine. Gut, dann habe ich irgendwo mir einfach in dem Garten noch mal Wasser geholt. Und als ich dann zu Hause war, habe ich vorm Laufen noch ein Gel genommen. Und während des Laufens habe ich auch noch ein Gel. Also 200 Gramm auf dem Rad und dann halt noch mal 80 Gramm beim Laufen. Insgesamt halt auf 4 Stunden 280 Gramm Kohlenhydrate, die ich gestern schon auch aktiv zu mir genommen habe.
Ja, naja, klar, das sind dann überschlagen mal 70 die Stunde. Ja, 70 die Stunde ist ja dann eher so, sag mal, das, was normalerweise reingehen müsste. Die Frage ist ja, ob du dieses super viel Laden pro Stunde, ob das quasi schon mal in scharfer Situation bei dir auf der Liste stand. Also tatsächlich mal 2, 3 Stunden lang diese 120 oder wie viel ihr riskieren wollt. Ist ja bei jedem unterschiedlich, ja. Also manche probieren es mit den 90 Gramm pro Stunde Empfehlung, manche gehen halt drüber hinaus, ja. Das ist ja halt die Wissenschaft dahinter. Wie viel kannst du rein essen, ohne dass du es wieder verlierst, sozusagen.
Der, ja, also direkt jetzt noch nicht, aber es wird halt jetzt kommen, weil, wie gesagt, so viele rennspezifische Einheiten hatten wir ja noch nicht, die in so eine lange Distanz ging, ne? Also wir hatten das Laufen, da verpflegst du halt, wenn du so eine Bahneinheit hast vor einer Stunde, da nehme ich vielleicht 80 Gramm auf oder so, wenn überhaupt eher 40. Und so richtig rennspezifische Einheiten hatten wir noch gar nicht. Wie gesagt, die nächsten 4 Wochen werden spannend. Ich muss ja da auch das, was ich noch nie gemacht habe, als Test mal wieder erstmal so ein Schwimmkoppel einbauen. Da freue ich mich auch schon drauf. Freiwasserschwimmen und dann direkt aufs Rad und Intensität auf dem Rad. Bin ich gespannt, was dort passiert. Ja, und da wird das dann natürlich auch mit der Verpflegung alles einhergehen und kommen.
Klingt nach einem Plan und abgerechnet wird dann das erste Mal beim Neuseenman. Das sehr schöne Veranstaltung, coole Kulisse. Da war ich auch schon sehr gerne am Start und wurde auch schon mal von einem Philipp verputzt. Also falls der kommt, ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Klar, der hat auch schnelle Beine, kann schnell Radfahren und schnell laufen. Da es wird schon Konkurrenz am Start stehen. Lass uns mal noch einmal kurz zum Wochenende zurückblicken, Kalle. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber der Ironman, den du hättest im letzten Jahr unter die Füße nehmen wollen, der fand jetzt wieder statt, Ironman Texas. Und der hatte so die ein oder andere Überraschung parat. Hast du was mitbekommen?
Ja, natürlich. Ich stehe natürlich immer noch dort stark im Austausch, weil die Familie, die uns da geholfen hat, die wird halt auch Pate unserer Tochter. Und das hat halt, also quasi, keine Ahnung, meine Freundin ist eigentlich alle 2 Tage mit der Familie im Austausch. Deswegen komme ich gar nicht drum her, das Rennen irgendwie mitzuverfolgen. Wir schielen jetzt alle auf die Überraschung und auf den zweiten Platz von Patrick und den Sieg des Mexikaners. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber was mir eher Aufwind gibt und total mich motiviert weiterzumachen, ist eher der sechste Platz von Paul Schuster. Wenn, viele werden ihn halt auch nicht mehr kennen oder gar nichts mehr. Er ist eigentlich 2 Jahre komplett in der Versenkung verschwunden, nachdem er auch in Texas umgenietet wurde. Und ja, hat sich 2 Jahre, nachdem er dort quasi mit seinem Kahnbeinbruch an der Hand und was, ja, keine Ahnung, danach der Wiederaufbau, der mega irgendwie tricky war, keine Ahnung, ich habe nicht genau Einblicke, hat sich dort mit dem sechsten Platz den Hawaii-Slot geholt. Ich wollte einfach mal sagen, was ein Comeback nach 2 Jahren, also das ist mal eine richtige Hausnummer gewesen.
Ich erinnere mich da dunkel daran, dass er damals, nachdem dann die Karriere unterbrochen worden ist durch diese Unfallverletzung, er hatte auch einen Hawaii-Slot schon sicher, ne?
Richtig, ja.
Ich glaube,
Er war.
er wäre nach Hawaii und ist dann dadurch nicht startfähig gewesen. Das ist auch bitter.
Ja, also das war ja doch multifaktoriell, ne? Er war halt eingeladen, PTO, er war ja in Frankfurt Vierter. Dadurch ist er in das PTO-Rennen reingerutscht. 4 Tage vorher wird er halt umgenietet. Wenn man das jetzt alles auf Wirtschaftlichkeit als Profi sieht, dann wäre er vielleicht mit einem soliden PTO-Rennen. Keine Ahnung, wäre er Top 10, Top 15 geworden, hätte er ordentlich Punkte gemacht, hätte in Hawaii noch ein geiles Ding gemacht, hätte nochmal Punkte gemacht. Dann wäre er Top 25, Top 30 im PTO-Mix drin gewesen, hätte, wäre, könnte. Also er hatte richtig viel
Ja.
Dreck, an den Füßen auch, hat sich trotzdem zurückgearbeitet, steckt mega viel Arbeit dahinter von ihm und seinem Umfeld und richtig cool, dass er da jetzt den Hawaii-Slot für 2024 hat.
So gut wie es bei Paul Schuster gelaufen ist, so durchwachsen war es bei Florian Angert, soweit ich es mitbekommen habe. Er ist, glaube ich, nicht ganz so happy rausgegangen aus dem Rennen. Was auch sehr interessant ist, um es mal, also es ist jetzt nicht sehr nett, ne, aber es ist sehr interessant zu beobachten, dass ein Athlet, der so gut war, ja, bei der Ironman WM, als sie in St. George ausgeführt worden ist, auf der Langdistanz, ist er ja mal Fünfter gewesen in der absoluten Weltspitze und hat so Mittelstreckenrennen, so 70-3s und auch das Ding in Chamorin regelmäßig gewonnen, war eigentlich ein Garant für solide, gute Ergebnisse. Hast du da eine Vermutung, wie ihm der Faden abgerissen ist? Weil seit letztem Jahr geht irgendwie nicht mehr viel zusammen. Hat man so das Gefühl.
Ja, das genau weiß ich halt nicht. Aber also da ist auch reine Spekulation. Aber man darf natürlich jetzt zwei Sachen nicht vergessen. Also die erste Sache ist, er hat einen Trainerwechsel. Sein neuer Trainer wird mega gute Arbeit machen. Und ja gut, in den Rennen funktioniert es dann vielleicht trotzdem nicht. Dann ist die Dynamik in dem Sport natürlich mittlerweile eine andere. Also es können halt viele Leute jetzt auf dem Niveau von Flo schwimmen. Aber was glaube ich, also was man nicht unterschätzen darf, ist halt diese psychische Komponente. Also so wie du sagst, hatte er eine Garantie für mega Leistung. Dementsprechend war das auch bei Partnern und Sponsoren diese Anforderung. Und das gibt es auch von anderen Profis. Und meistens ist es halt so, dass du ein oder zwei Jahresverträge hast. Da hast du das eine Jahr keine Leistung gebracht. Und da stehst du natürlich im zweiten Jahr mega unter Druck, ne? Also vorher bist du halt irgendwie an der Startlinie gegangen und konntest einfach racen. So, und jetzt heißt es halt, okay, ich muss richtig Gas geben, ich muss abliefern. Und vielleicht fehlt da halt dann einfach die gewisse Lockerheit oder die Frische, weil du halt einfach so einen hohen Druck hast, den du vielleicht dir selber machst, um den Ansprüchen deiner Partner gerecht zu werden. Also genau einen Einblick habe ich nicht, aber auf alle Fälle, so wie du sagst, werden Flo seine Verträge nach dem, was er gezeigt hat, also er wurde ja als in Anführungsstrichen vielleicht Top 5 oder sogar Top 3 Kandidat für Hawaii gehandelt, nach St. George, und dann dieser knallharte Drop, das ist mega hart als Athlet, das so verkraften, ne? Und dann da wieder rauszukommen. Also das ist, stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Und mit jedem Rennen, was du nicht ablieferst, wird der Druck immer größer.
Genau. Interessant, was du vermutest. Ja, also psychischer Stress und Drucksituation habe ich immer assoziiert mit so Wettkampfformen, wo du auf den Punkt liefern musst, so Sprint, ja. 100 Meter, 200 Meter Sprint in der Leichtathletik oder im Schwimmen so ein 50-Meter-Rennen, so ein 100-Meter-Rennen. Aber das, was wir da machen im Triathlon, ist doch eigentlich eine Langzeitausdauer und die funktioniert vorrangig über den Stoffwechsel und die Energiebereitstellung, gerade wenn du jetzt auf Ironman guckst. Und da sind doch die Systeme jetzt nicht unbedingt von der Psyche abhängig. Ich meine, okay, vielleicht wenn du dann in der Renngestaltung Fehler machst, weil du dich zeigen möchtest, weil du den Druck verspürst, ich muss jetzt hier Airtime in der Live-Übertragung haben, ich muss jetzt unbedingt nach vorn und mich zeigen und dann dich dabei verbrennen. Aber wenn du einfach deinen Sport ausübst und dich in deinen Wattbereichen beim Fahrrad aufhältst, dich entsprechend ernährst. Es sah ja auch eigentlich alles ganz gut aus vom Rennverlauf. Ich glaube, beim Laufen ist es dann auseinandergefallen. Ja, und das kann ja auch viele Ursachen haben. Man findet dann bestimmt Begründungen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht nachgelesen, was er selber gepostet hat. Aber offensichtlich ist irgendwas nicht, wir werden es nicht rausfinden.
Ja, aber er hat ja
Spekulation.
Ja, aber er hat das ja schon mit den Sponsoren. Also er hat das jetzt nicht direkt ratifiziert, aber er ist natürlich sehr unzufrieden und er hat halt in seinem Post geschrieben, diese Erklärung und diese Platzierung did not pay the bills. Also das, was ich sage, das kommt jetzt nicht von, also did not pay the bills. Die Rechnungen werden von halt, das ist halt einfach so im Profisport, die werden von Platz 20 nicht bezahlt. Da kann man einfach ehrlich sein.
Nee.
Und er war jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er bei Homestay war und so dicker war ich jetzt nicht mit ihm in Kontakt vorher, aber er war in Kalifornien, er war in Texas, wenn er da quasi da die 4 Wochen war, dann aktuell ist in Amerika auch die Inflation hoch und so weiter und mit Mietwagen, der Simon Gehr war mit. Und wenn man das jetzt einfach mal hochrechnet, hat ihn der Trip 10.000 bis 15.000 Euro gekostet. Das ist erstmal schon tief kalkuliert. Das ist schon unteres Ende. Ja. Und am Ende hat er nichts dabei verdient, sondern einfach 15.000 Euro verbrannt, wenn man es klar hat, sagt. Also habe ich oft genug gemacht, habe ich überhaupt keine Kritik an Flo. Ne? Musst du machen als Leistungssportler, musst hohes Invest gehen. Aber ist natürlich scheiße, wenn du 1,5 Jahre über investierst, ne? Und eigentlich möchtest, dass gern mehr rauskommt.
Ja, die Frage ist, wenn er jetzt da, wenn du in dieser Spirale drinne bist und es immer so weitergeht, ne, irgendwann hast du halt dann den letzten Schuss. Das ist dann hart, ne? Da musst du dann halt gucken, welche Wettkampfreise kann ich mir jetzt noch leisten? Ey, das ist so bitter, dieser Sport. Und ich vermute, selbst ein 5. Platz, wenn du jetzt hier nochmal an Paul Schuster denkst, dass der wahrscheinlich mit dem Preisgeld gerade mal kostendeckend wäre, ne? Also wenn überhaupt. Ich glaube, du musst schon richtig hoch ranken, damit es sich finanziell lohnt. Ich erinnere mich da, glaube ich, an entweder Anne Haug oder Laura Philipp, die mal zu einer Hawaii-Reise gesagt hat, du müsstest eigentlich schon Zweiter werden, um mit einem Plus rauszukommen.
Ja gut, bei Paul kannst du das jetzt einfach so sagen, also mit den 2 Jahren, das ist ähnlich wie bei mir, das ist pure Leidenschaft, ne? Also die letzten 2 Jahre hat Paul einfach nur investiert. Ja. So, der hat jetzt nicht,
natürlich,
der hat jetzt nicht die großen Sponsorenverträge da, das sieht man bei ihm auch auf dem Einteiler, der hat halt dann quasi lokale Unternehmen oder andere Unternehmen, die einfach an ihn als Person glauben und so weiter, aber der hat das Invest, was er die letzten 2 Jahre getätigt hat, ist wahrscheinlich riesig. Einfach ja für den normalen Lebensunterhalt das Training und so weiter rumzukriegen und jetzt hat er die Hawaii-Quali und ja, also die großen Firmen, wenn du die großen hast, dann ist das cool und das sofort, da lebt der Sport, aber die wollen natürlich auch Leistung sehen, was natürlich auch verständlich ist und ja, da musst du halt abliefern und mit dem musst du halt klarkommen als Profi, deswegen entscheidest du dich ja auch diesen Weg zu gehen.
Jetzt hat er die Hawaii-Quali schon wieder. So, und jetzt muss er aber tatsächlich zusehen, dass er sich nicht umfahren lässt vorher, damit wir ihn da am Start haben. Das ist doch das Allerschönste, wenn wir da ein paar von unseren Athleten da auch am Start sehen, die dann entsprechend eine Chance haben, was einzufahren. Ja, und da drücken wir natürlich alle Daumen, dass das funktioniert. Gutes Training. Und jetzt heißt es wahrscheinlich dann, alle Partner und Sponsoren nochmal besuchen. Projekt Hawaii vorstellen, sich eine Sonder-Instagram-Kampagne einfallen lassen und jeden nach 1.500 Euro fragen, damit er sich die Reise leisten kann. In etwa.
Ja, also ich denke, er wird es dieses Jahr schaffen. Vielleicht macht er seine Vorbereitung vor Hawaii, nicht in Texas, aber er hat mit dem Kapitel ja auch abgeschlossen, er hat es akzeptiert, er hat ja sonst nicht umsonst auch diesen Wettkampf gewählt. Und ja, also ich drücke ihm auf alle Fälle die Daumen. Wahrscheinlich wird er sich in Frankfurt zeigen als Junge, der aus Darmstadt kommt. Er weiß ja, dass er es kann. Und er braucht keinen Slot in Frankfurt. Aber wie gesagt, da wird er sich dann halt mit Willi messen und dort ordentlich nochmal vielleicht auf deutschem Boden einen raushauen. Weil die natürlich jetzt mit dem 6. Platz wird halt die Ironman Pro Series für ihn auch interessant in der Jahresabwertung. Und ja, Texas 6. machst du in Frankfurt nochmal ein gutes Rennen. Und dann machst du in Hawaii ein gutes Rennen, dann stehst du, glaube ich, schon ziemlich gut da.
Das ist durchaus möglich. Wer noch besser dasteht, ist Patrick Lange. Der hat sich, sagen wir mal, ein Stück weit rehabilitiert. Oceanside ist für ihn gar nicht so gut gelaufen. War ihm wohl zu kalt, zu kurz, die Strecke unbekannt. Er hat ja noch irgendwie einen irren Ivan auf der Radstrecke hingelegt. Haken dran. Aber er ist auf der Langstrecke eine Bank. Auf jeden Fall grundsolide. Und wenn nicht da so ein mexikanischer Überläufer mit kleinen Muckschuhe noch vor ihm gewesen wäre, hätte das Ding auch gewonnen. Aber der Typ, der hat mal Spaß gemacht. Kanntest du den vorher?
Ja, also ich kannte den, aber dass er so eine Langdistanz raushaut, hätte ich ihm jetzt auch nicht erwartet. Aber jetzt geht es laufen und Hitzeanpassung wird er auch haben. Hat ordentlich ein Ding abgefackelt. Und ja, richtig cool auf alle Fälle, dass es jetzt so spannend wird auf der Langdistanz, ne? Dass jetzt so viele Damen da reinstoßen. Dadurch wandelt sich der Triathlon, wie wir das vorausgesagt haben, nicht nur auf der 70-3-Distanz, sondern auch auf der Langdistanz. Es ist immer ordentlich Dampf im Kessel.
Also, wenn du dir die Splitzeiten mal anguckst, also ich habe teilweise im Livestream geguckt und dachte, ey, krasser Typ, macht er einen Olympischen? Gibt es da auch einen Olympischen bei Ironman Texas? Also, die hatten eine Messung bei 21,5 und ich meine, da war er bei 1,14 durch.
Ja, Ansage halt, ne?
Ja, und ich habe gestern die Auswertung angefangen zu hören auf dem Podcast mit Björn Gesmann, auf dem Junk Miles. Und der meinte, ja, so bis in die dritte Runde hinein war der auf einem 2,24er Marathontempo unterwegs. Und das ist crazy. Also, ja, sowas kennt man vielleicht so von Blumfeld, der dazu vielleicht in der Lage wäre, hätte wenn, ja. Aber das war natürlich eine absolute Fackel. Aber hinten raus hat Patrick mit stabilen Splits dann den Abstand nochmal reduzieren können. Am Ende ist er aber tatsächlich den schnellsten Marathon gelaufen, der Mexikaner Rodriguez, glaube ich, heißt er.
Ja.
Ich habe den Namen nicht so richtig präsent, weil mir war er noch nicht bekannt. Aber jetzt ist er bekannt, definitiv. 2,34 hat er am Ende gehabt. Also hinten raus musste er dann schon noch ein bisschen Tribut zollen. Und das war dann schon schmerzvoll, glaube ich. Und ja, Patrick hat dann die Sekunden abgeschliffen und entsprechend sehr, sehr gutes Punkteergebnis in diese Pro Series einbringen können.
Ja, richtig cool auf alle Fälle. Also Ironman Texas, auch bei V. Kate Matthews, auch sichere Bank. Also jetzt geht's los, jedes Wochenende Race Action. Aber jetzt muss ich hier kurz noch einen kleinen Disclaimer machen, wenn das jetzt richtig ist, Konrad. Auch für euch heißt es Race Action, aber erst im September. Und da wird's nicht ganz so heiß, aber der September hat natürlich auch noch einige coole Rennen auf der Agenda. Und deswegen haben wir mit Frederike vom Köln Triathlon gesprochen. Und ja. Köln natürlich im Triathlon eine Bank, jeder kennt, also dort lebt der Triathlonsport. Es gibt genug ansässige Institute oder auch Medien, die in Köln richtig Gas geben, deutschlandweit für den Triathlon. Und ja, deswegen gewinnt ihr wie üblich über die Steady-Mitgliedschaft oder eine E-Mail an Aloha Kalle einen Startplatz beim Köln-Triathlon und hört gerne mal rein, was Friederike zu dem Event zu sagen hat. Schnelle Schwimmzeiten sind definitiv garantiert. Ja, und jetzt hier direkt aus dem Talk mit Coke haben wir natürlich auch noch den einen oder anderen Veranstalter gefragt, neben den ganzen Gadgets, die wir verlosen. Und in den letzten Jahren hatte ich immer mal wieder eine Anfrage vom Köln Triathlon, ob ich eventuell als Profi am Start gehen möchte. Frederike ist da im Hintergrund für die Profis zuständig und auch wahrscheinlich für den einen oder anderen Teilnehmer. Und da war der Weg relativ kurzer, zu fragen, ob die auch den Podcast, sage ich mal, beziehungsweise euch als Community mit dem Startplatz unterstützen würden. Und deswegen, ja, herzlich willkommen, Friederike, hier im Talk.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ihr habt immer das Interesse, bei euch beim Köln-Triathlon den ein oder anderen Profi am Start zu haben. Warum ist das so? Und was ist euer Ziel eigentlich mit der Veranstaltung? Quasi vorne in der Spitze, aber auch in der Breite.
Genau, also unsere Veranstaltung steckt ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir veranstalten jetzt dieses Jahr zum dritten Mal den Carglass Köln Triathlon. Das heißt, zweimal haben wir schon hinter uns und es ist für uns natürlich mit jedem Jahr ein weiterer Lernprozess. Und unser Ziel ist es vor allem erstmal, den Triathlon in der deutschen Triathlon-Szene zu etablieren, sowohl für die Hobbyathleten als aber auch für die Profiathleten und uns dann dort weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt auch dieses Jahr erfreulicherweise das PTO Bronze Label ergattern können, sodass wir auch dann vielleicht für die Profiathleten attraktiver werden und uns auch hier dann in der Szene noch weiter etablieren können.
Okay, interessant. Also war diese Sache mit PTO-Label, war das für euch, sage ich mal, auch eine Chance, das zu nutzen? Oder war das schon auch als Veranstalter schwierig, da irgendwie reinzukommen? Oder was muss ich da eigentlich tun, wenn du das verraten darfst?
Naja, am Ende geht es um das Preisgeld, ne? Also man muss eine bestimmte Summe an Preisgeld ausschütten und dann kommt man auch relativ einfach da rein.
Okay, ja. Auf alle Fälle danke für deine Transparenz. Aber neben den ganzen Profis wollen wir natürlich auch dem einen oder anderen Amateur irgendwie was bieten. Deswegen lebt der Triathlon oder existiert und davon Sage ich mal, kriegen die ganzen Rennen ihren verschiedenen Vibe. Was ist dort speziell beim Köln-Triathlon? Also was macht der Triathlon an sich beziehungsweise die Veranstaltung aus? Und was sind vielleicht auch Alleinstellungsmerkmale, warum ich mich als Amateur entscheiden sollte, dann bei euch am Start zu sein?
Naja gut, also erstmal, wir sind ja ein City-Triathlon, das heißt, unsere Veranstaltung findet mitten in Köln in der Innenstadt statt. Ich glaube, was uns alleine schon einzigartig ist, macht, ist, dass wir im Rhein schwimmen. Natürlich mit der Strömung und nicht gegen die Strömung. Und man hat zu jeder Zeit eigentlich das Kölner Wahrzeichen, den Dom, immer im Blick, sowohl beim Schwimmen als auch beim Radfahren, als auch beim Laufen. Da darf sogar einmal der Dom abgeklatscht werden und über die Hohenzollernbrücke gelaufen werden. Also das ist auf jeden Fall einmalig bei uns. Und dadurch, dass wir mitten in der Stadt stattfinden, haben wir natürlich auch viel Laufpublikum an der Strecke, aber auch so sehr viele Zuschauer, die alle Athleten ordentlich anfeuern. Ich meine, die Kölner können feiern, auch wenn Triathlon in der Stadt ist.
Ah, okay, also Kölner feiert immer. Also meine Freundin hat auch einen Arbeitgeber in Köln, da ist immer gute Stimmung und die wird dann auch an die Strecke gebracht. Dabei Co-Redner hier Konrad, auch im Veranstaltungsbereich, aber im Bereich Laufen tätig ist und Firmenläufe organisiert. Daher weiß ich so ein bisschen aus der Stadt Leipzig, was das bedeutet, hier nur 5 Kilometer abzusperren, was da für ein Workload dahinter steckt. Und wenn du mir jetzt sagst, die Hohenzollernbrücke in Köln wird abgesperrt, der Dom ist immer im Blick. Also kannst du uns vielleicht abholen, was da eigentlich für ein Team im Hintergrund steht, diese Veranstaltung überhaupt so auf die Reihe zu stellen?
Genau, wir sind ein neunköpfiges Büroteam mit Festangestellten, haben aber natürlich unseren Helferpool, der jedes Jahr auch mit eingebunden wird und uns da zur Seite steht. Diverse Dienstleister, mit denen wir auch seit Jahren zusammenarbeiten. Wir kommen ja eigentlich auch aus dem Laufbusiness, weil unsere Kernveranstaltung ist der Marathon hier in Köln.
Okay, also ihr seid zuständig für den Marathon und dann jetzt auch für den Triathlon. Jetzt gehe ich natürlich vielleicht auch mal ein auf ein Thema, was nicht ganz so schön ist. Also du hattest das auch gesagt im Vorgespräch, dass ihr jetzt ja erst seit 2 Jahren existiert oder jetzt auch im Talk. Aber den Köln-Triathlon, man hat den ja irgendwie schon mal vorher wahrgenommen, dass es den schon gab. Da gab es da irgendwie mal so ein bisschen Hickhack und so weiter. Wir wollen da gar nicht drauf weiter eingehen, aber wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir übernehmen das Ding und ja, gehen das halt mal richtig an, um daraus halt eine coole Veranstaltung zu machen?
Genau, ja, wir sind ja neuer Triathlon-Veranstalter und es ist tatsächlich so dazu gekommen, weil sowohl die Stadt als auch die Triathlon-Vereine aus Köln auf uns zugekommen sind. Ich meine, wir waren ja bekannt in Köln durch den Marathon und wurden dann gefragt, könnt ihr euch nicht vorstellen, auch einen Triathlon in Köln zu machen?
Ah, okay, ja, Triathlon ist auf alle Fälle relativ groß in Köln. Also wir haben natürlich jetzt Pushing Limits mit Nick Stankwock da, dann Gerhard Herrera, der quasi das Bundesliga-Team managt, oder ASV Köln, die auch eine relativ große Triathlon-Abteilung haben. Warum ist Köln und Triathlon, warum gehört das zusammen? Also was ist das so quasi auch dieses Sportgehen? Natürlich Deutsche Sporthochschule ist auch da, also Sport existiert dort, ist allumgänglich. Aber ja, sag mal so, warum ist Triathlon auch jetzt so, dass es sich in Köln so entwickelt und auch wächst?
Gut, ich glaube, wir haben hier ja einige Triathlon-Vereine in Köln, die auch alle sehr aktiv sind, auch sehr viele Mitglieder haben und man merkt einfach, dass die auch für diese Sportart leben und sich auch bei uns in der Veranstaltung einbringen, ne? Also wir haben eigentlich fast alle Kölner Triathlon-Vereine bei uns als Helfervereine auch eingebunden, die dann die Verpflegungsstellen zum Beispiel bei uns betreuen oder beim Schwimmausstieg den Athleten aus dem Wasser helfen. Also das ist schon ja eine gute Zusammenarbeit einfach.
Also das stimmt schon, in Köln, diese ganzen Lieder von den Höhnern, gemeinsam wird dort auch gelebt beim Triathlon und auf alle Fälle eine Erfahrung für jeden Starter. Aber jetzt haben wir viel über die Veranstaltung an sich geredet, wie es dazu kam und was die Veranstaltung bietet. Aber wir wissen doch nicht, wann findet sie statt, welche Strecken bietet ihr an und ja, hol uns da vielleicht mal ab, damit vielleicht der ein oder andere Amateur dann doch vielleicht irgendwie seinen Weg ins Rheinland findet.
Genau, also wir finden dieses Jahr am 8. September statt und wir bieten eine Mitteldistanz an, eine olympische Distanz und die Sprintdistanz. Auf der Mittel- und auf der olympischen Distanz kann man auch jeweils als Staffelformat teilnehmen.
Okay, und jetzt hast du gesagt September. Also viele Veranstaltungen, die großen wie Rot oder Ironman Frankfurt, sind natürlich früher. Ich finde den September-Termin auf alle Fälle sehr, sehr attraktiv. Wie kam es dazu, dass ihr dann den Triathlon schon, sage ich mal, als relativ spätdeutsche Veranstaltung auf diesen Termin legt? Oder welche Beweggründe führen euch dazu, das denn im September stattfinden zu lassen?
Genau, also der Termin hat sich ja tatsächlich auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen etabliert gehabt und wie du schon gesagt hast, ist der Triathlon-Kalender in Deutschland und auch international sehr voll und wir sehen uns so ein bisschen einfach als Saisonabschluss für den einen oder anderen nochmal als kleines i-Tüpfelchen am Ende der Saison und genau, die letzten 2 Jahre, glaube ich, hat das auch ganz gut funktioniert.
Ja, definitiv. Also ich sag mal so Septemberrennen in Deutschland, die sind eher rar, weil halt alle irgendwie in Juni, Juli oder August gehen. Deswegen ist natürlich immer auch ein bisschen mit Wetterunsicherheit, aber eigentlich ist Anfang September das Wasser immer noch warm und eigentlich der Sommer noch da. Deswegen auf alle Fälle eine Veranstaltung, die definitiv irgendwie einlädt. Okay, und jetzt kann ich mir aussuchen, olympisch, Mitteldistanz, Sprint. Vielleicht noch, wann geht es bei euch los? Also die anderen großen Veranstaltungen fangen ja irgendwie immer 6:30 Uhr an, aber der Kölner ist ja grundsätzlich jemand, der ein bisschen gemütlicher unterwegs ist. Das heißt nicht, dass er nicht viel macht, aber geht es bei euch auch 6:30 Uhr oder 7 Uhr los oder kann man schon nochmal in Ruhe frühstücken?
Ja, also ganz so früh muss man in Köln nicht raus. Wer sich allerdings für die Mitteldistanz entscheidet, der muss dann doch um 8 Uhr im Wasser sein.
Okay, also 8 Uhr Start, Mitteldistanz und dann vielleicht noch, weil wir den ein oder anderen ambitionierten Hörer haben, sind eure Strecken dann relativ anspruchsvoll, bergig oder schon relativ flach und auf Highspeed ausgerichtet?
Ja, also viele Höhenmeter haben wir nicht. Wir haben auf der Radstrecke 2 Brücken, die dann je nach Distanz mehrfach überquert werden müssen dabei. Das heißt, dort hat man immer eine kleine Rampe als Anstieg. Genauso auch beim Laufen, wo über die Hohenzollernbrücke gelaufen wird und dann auch einmal hoch zur Brücke eine kleine Rampe auf die Athleten wartet. Die restlichen Strecken sind aber flach. Und wie gesagt, beim Schwimmen hilft die Strömung im Rhein. Also die Bestzeiten beim Schwimmen purzeln bei uns in Köln. Da ist persönliche Bestzeit quasi garantiert.
Passt ihr da beim Schwimmen rein die Schwimmstrecke dann zwecks DTU-Richtlinie und so weiter an oder ist die ganz, ganz normal klassisch 1,9 Kilometer auf der Halbdistanz, so wie es halt einfach üblich ist?
Nee, genau. Die Strecke ist bei uns natürlich angepasst. Ansonsten wären die Schwimmzeiten wesentlich zu kurz. Also es wird bei uns mehr geschwommen, was die Streckenlänge angeht, aber von der Schwimmzeit her, die der Athlet im Wasser verbringt, ist es dann vergleichbar mit 1,9 Kilometern ohne Strömung. Wobei wir bei der Mitteldistanz auch noch am Anfang 400 Meter im Hafenbecken schwimmen, wo keine Strömung hilft, und danach geht es dann erst raus in die Strömung.
Okay, aber dann seid ihr jetzt ja mittlerweile eigentlich der einzige Triathlon, würde ich fast sagen, der noch im Rhein schwimmt, weil ich glaube, es gab mal den Bonn-Triathlon, den gibt es nicht mehr,
Genau.
leider.
Ja.
Also ja, im Rhein schwimmen kann man nicht so oft. Ist das quasi auch absicherungstechnisch für euch als Veranstalter eine große Aufwand, sowas zu realisieren? Auf alle Fälle natürlich irgendwie, ja, jetzt nicht Gadget, aber einfach ein Ereignis, was man irgendwie nicht immer kriegt, wenn man mal im Rhein schwimmen darf. Und so wie du sagst, schnell. Oder ist es einfach schon auch dadurch, dass ihr jetzt seit 2 Jahren etabliert seid und die Stadt das will, dass das vollkommen okay ist?
Also die Sicherheit steht natürlich an erster Stelle und dafür haben wir auch einiges an Unterstützung dann auf und neben dem Wasser. Also wir haben die Wasserschutzpolizei dabei, wir haben die DLRG mit dabei, ein Kanuverein begleitet alle Athleten auch vom Schwimmeinstieg bis zum Schwimmausstieg und wir haben auch Neoprenpflicht bei uns im Rhein.
Okay, Ist das Pflicht wegen der Strömung oder weil der Rhein einfach dadurch, dass er fließendes Gewässer ist, einfach ein bisschen frischer ist?
Tatsächlich auch wegen der Strömung, ja.
Ah, okay, einfach um den Teilnehmer, die irgendwie quasi gerade erst mit Triathlon vielleicht anfangen auf der Sprintdistanz oder Olympische Distanz so ein bisschen halt Auftrieb zu geben und eine Sicherheit.
Ja, genau.
Ja, richtig cool auf alle Fälle. Genau, jetzt hast du gesagt, haben wir viel über Triathlon gesprochen, aber jetzt ganz kurz noch Side Fact. Marathon, ja, wann findet der Köln-Marathon statt? Weil dort, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr wart ihr ja auch deutsche Meisterschaften oder sowas.
Ja, genau, richtig.
Ja, also dort ist auf alle Fälle auch quasi viel Engagement, weil natürlich Triathlon Ende des Jahres auch laufen. Wann findet der Köln-Marathon statt?
Der findet am 6. Oktober dieses Jahr statt. Und um das Paket einmal vollständig zu machen, fangen wir am 26. Mai mit unserem Radrennen rund um Köln an.
Ah, okay, das ist ja auch relativ bekannt. Wer von den großen Profis wird dort vor Ort sein? Kannst du das vielleicht schon verraten?
Da lasst euch überraschen.
Okay, da müssen wir uns auf alle Fälle überraschen. Aber gut, Rick Zabel, Nils Polit und so weiter, alle dort bei euch in
Ja.
der Gegend lebhaft, die werden sich das natürlich nicht nehmen lassen, vor heimischer Kulisse da ein ordentliches Rennen abzufackeln. Aber jetzt haben wir ja viel drüber geredet. Wir sind hier im Podcast und haben natürlich gelesen, Carglass Köln Triathlon. Aber wie kann ich mich eventuell ganz schnell und unkompliziert dafür anmelden?
Genau, einfach auf unsere Webseite gehen und dann den Button Jetzt anmelden, auswählen und schon seid ihr in der Online-Anmeldung.
Genau, und weil du jetzt sagst, Anmeldung und so weiter, könnt ihr uns eventuell hier, also ihr quasi als Veranstalter vom Carglass Köln Triathlon für den Podcast einen Startplatz für die Community zur Verfügung stellen.
Das machen wir sehr gerne, aber wenn schon, denn schon, es muss dann auch die Mitteldistanz sein.
Okay, also ihr habt entweder, wenn ihr Newbie seid oder Anfänger, dann geht's jetzt los mit dem Training. Haben wir jetzt noch, jetzt ist April, habt ihr genau noch 5 Monate Zeit, euch darauf vorzubereiten. Oder die erfahrenen Athleten können einfach so das als Saisonausgang nutzen und mal mit einer schnellen Schwimmzeit in dem Rhein glänzen. Auf alle Fälle erstmal vielen Dank, dass ihr den Podcast unterstützt und die Veranstaltung an sich so auf die Beine stellt. Cooles Event und solche Veranstalter wie euch brauchen wir.
Ja, danke dir. Wir
Alles
freuen
klar,
uns
bis
auf
dann, Fred.
viele Teilnehmer.
Genau, ich drücke euch auf alle Fälle auch die Daumen, dass es eine richtig große Triathlon-Fete wird in Köln. Und ja, vielleicht bin ich auch selber am Start. Ich gucke mal, was geht. Und vielen Dank für das Gespräch und gute Vorbereitung noch.
Ja, würde uns freuen, dich im September bei uns begrüßen zu dürfen.
Bis dann, Friederike.
Tschüss.
Ja, das Krasse ist, ich habe mit Köln tatsächlich noch null Kontakt gehabt. Also man nimmt es natürlich wahr. Man weiß, es gibt die Triathlon-Crew Cologne. Ja, so fing das damals an hier mit Dr. Zeller und Co. Dann kennt man einige Triathlon-Teams, die daherkommen tatsächlich dann. Man kennt auch diesen Köln-Triathlon schon seit zig Jahren. Da gab es ja auch mal einen Bug zwischendurch. Wo das ganze Ding dann nicht genehmigt und abgesagt worden ist. Und ja, diese Zeiten liegen aber hinter uns. Und jetzt steht eigentlich Köln wieder für das Triathlon-Festival, für das es bekannt wurde. Ja, also da geht was in dieser Stadt. Und irgendwann, ja, es liegt jetzt nicht gleich um die Ecke für mich, aber irgendwann, sage ich jetzt mal, Köln ist im Hinterkopf.
Ja gut, bei mir ist natürlich auch ein bisschen eine persönliche Bindung da, ne? Also von meiner Freundin, der Arbeitgeber sitzt in Köln und von meiner Freundin, die Schwester, die hat mit Köln den ersten Aufstieg damals, also nicht den ersten Aufstieg, den Aufstieg in die erste Triathlon-Bundesliga geschafft. Deswegen ist es so, dass ich jetzt nicht immer da bin, aber ich war schon mal da und ist auch echt cool zum Trainieren. Auch der KTD, Triathlon Bundesliga, ist ein Verein, der bekannt ist, sehr viel Nachwuchsarbeit macht. Also, ich wünsche allen, die jetzt hier dran teilnehmen, erstmal viel Erfolg. Ihr habt dann auch noch lange Zeit bis September euch vorzubereiten. Ist ja auch ein PTO-Rennen, was euch Friederike ja alles schon im Talk gesagt hat. Und vielleicht, wenn Konrad sich irgendwann mal wieder auf die Mittelstrecke verirrt, vielleicht dann in den Senioren 3 ist er dann in Köln am Start.
Ja, ey, komm, wenn die Kinder irgendwann raus sind, ne, dann habe ich ja auch mal Zeit für Langstrecke
Genau, habe
oder
ich doch gesagt,
Mittelstrecke. Nicht lang, sondern Mittelstrecke.
Senior 3, habe ich doch gesagt, das
Ja,
passt doch, oder?
naja, dann schauen wir mal, ja. Meine Tochter ist 11, da brauche ich ja noch ein Stück. Ja, das wird dann schon, die Zeit wird entstehen. Dann ist man halt nicht mehr ganz so dynamisch, nicht mehr ganz so. Ich hoffe, bis dahin noch gesund. Ja, das wäre wichtig. Da muss ich langsam den Schwerpunkt drauflegen. Um von Köln nochmal einen Abbinder zu Texas zu finden, ein Gedanke ist mir noch eingefallen. Wenn ihr da beide jetzt so eine schöne Bindung hin habt, sehen wir dich irgendwann bei diesem Rennen, um den Kreis rund zu kriegen?
Ich hoffe 2025.
Ja, hab ich mir auch so gedacht. Das wäre doch eine schöne Sache, um auch mental mit diesem ganzen Scheiß abzuschließen. Ja,
Genau.
dass man das, was eigentlich das Ziel war, dann über viele Umwege dann doch noch erreicht.
Es wird dann in dem Jahr, wenn es richtig geil läuft, natürlich keine Hawaii-Quali, es ist dann eine Nizza-Quali, aber ja, also man hat das natürlich auch bei Social Media gesehen. Also auf den großen Straßen ist keiner mehr gefahren. Es gibt ja da so eine Pferderanch. Das ist so eine 4 oder 5 Kilometer Runde. Da fährt halt kein Auto. Also wenn ich dorthin fahre, dann fahre ich da auch jeden Tag zu dieser Pferderanch und fahre da halt einfach, keine Ahnung, 5 Kilometer, wo ich jetzt mal rechne, fahre da halt einfach 40 Runden oder so. Ne? Wenn ich eine lange Tour mache, ist mir Latte. Man hat auch bei Florian Angert gesehen, er war nirgendwo auf einer großen Straße unterwegs, auf den Bildern und so weiter. Kate fährt auch nur Rolle. Also alle Profis sind
Ja.
vorsichtig. Aber ja, also Ziel ist es halt einfach, kann ich schon mal sagen, dort im März nächstes Jahr hinzufahren. Und dann einfach 2 Monate da zu sein. Vorher eine gute Vorbereitung zu machen, eventuell Oceanside zu machen an Texas, wenn das alles so weitergeht. Und wenn das klappt, freue ich mich natürlich riesig.
Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Vision und ja, am Ende nach einem guten Abschluss von diesem Lebensabschnitt kannst du ihn ja dann nennen. Und dass inzwischen sich rumgesprochen hat, dass das ein bisschen schwieriges Pflaster zum Radlfahren ist, ja. Ich meine, du hast jetzt alleine schon zwei Kandidaten angesprochen. Cat Matthews wurde dort über den Haufen gefahren. Paul Schuster hatte dort einen Unfall. Über deinen brauchen wir auch nicht mehr reden. Also allein in unserem Bekanntenkreis sind es so viele, die es erwischt hat. Und ich bestimmt nicht alles. Ich würde auch die 5-Kilometer-Runde bevorzugen. Scheiß da drauf, fährst halt Runden. Runden sind super. Ja, da kann man sich dann orientieren. Wie geht's mir in dieser Runde? Wie ging's mir in der letzten? Die Casting Split-Zeiten schön. Also ich kann dem was abgewinnen. Ja, natürlich ist es ein bisschen eine Einschränkung von der Freiheit her. Schöner ist, wenn du einfach losdallerst Richtung Norden, Süden, Westen und dann irgendwie deine Runde fährst, aber ja, wenn es halt nicht geht, dann nimm mal um eine 5-Kilometer-Runde.
Naja, und du kannst halt, ne, für den Support und für unseren Social Media Kanal kannst du halt dann schon auch einfacher was produzieren, ne? Da brauchst du halt nicht immer ein Auto oder ein Videoteam. Da hast du dann mal jemanden, der kommt 10 Minuten vorbei, der sieht dich ja oft genug. Und genau. Deswegen, nein, also das ist das Ziel, deswegen, also das heißt nicht, dass ich nicht wieder zurückkehren will nach Texas, und man sieht es ja auch, dass die anderen dort trotz der Sachen, die sie dort erlebt haben, in dem Rennen geil abliefern. Und jetzt erstmal 2024 ordentlich rocken, um dann halt 2025 wieder auf der Langdistanz unterwegs sein zu können.
Sag mal, weil es mir gerade so auffällt, diese Radstrecke in Texas, die war ja nun wirklich sehr, sehr hässlich, ne? Du fährst da im Prinzip eine Autobahn raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Dazu war extrem harter Wind. Liegt dir sowas? So eine Drückerstrecke, dass du 180 in Position bleiben musst und dann gegen den Wind arbeiten? Oder ist dir eher so ein Kurs wie Nizza, wo du dann über die Berge fährst, Abfahrten, Abwechslung? Was denkst du, ist deinem Stärkenprofil näher?
Mein Stärkenprofil ist eher Nizza. Also es liegt mir,
Ja.
glaube ich, mehr, weil ich schon auch hohe Spitzen fahren kann und gerne auch mal aus dem Sattel gehe und das dann trotzdem auch gut verkrafte. Aber ja, wenn das langfristige Ziel ist Hawaii, dann muss ich auch lange die Position halten können. Und dann ist es auch wichtig, das in der Hitze zu machen und das zu testen, ne? Und auch in so einer Bedingung abliefern zu können. Egal, was dein Profil ist. Patrick ist gemacht für die Hitze, aber sagen wir mal so, Frodo war jetzt von der Körperstatur auch groß und war jetzt auch nicht in Anführungsstrichen von seiner Genetik her der Hitzetyp, hat es aber trotzdem bewiesen und hinbekommen.
Ja, hat er, ne? Sich ein bisschen reingetastet, reingelernt, dann mit dem Anfangsjahr und dann war er eine Bank über Jahre. Ja, ich meine, alles ist möglich, heißt es immer, ne? Das ist ja der Claim von Iron Man.
Genau.
Und den nehmen wir mal an der Stelle, obwohl es viele Anbieter gibt, ja, ganz tolle Events überall auf der Welt. Aber dieses Never Give Up und Anything is Possible, das sind so zwei Dinge. Die stehen ja eigentlich für den ganzen Triathlon, ne? Und die können wir uns täglich mit reinnehmen ins Leben.
Das machen wir und deswegen bieten wir hier euch die Show. In dem Sinne, gutes Training dieses Wochenende, oder Konrad, für alle?
Auf jeden Fall. Also jetzt raus. Jetzt möchte ich keinen mehr auf der Rolle sehen. Bei dem schönen Wetter kann man auch ein bisschen draußen radeln. Ja, das sage ich als Rolle-Fan.
Okay, in dem Sinne, Aloha Konrad, Aloha an alle Hörer und gutes Training und bis nächste Woche.
So sieht's aus. Aloha, Kalle.